Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
Unser Talkgast heute ist Frau Regina Rummel. Sie ist Familientherapeutin bei der Stiftung Phoenix und betreut Angehörige von Krebspatienten. Herzlich willkommen, Frau Regina Rummel.
Schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
Zu Ihren aktuellen größten Herausforderungen gleich mehr. Erstmal zurück zu Jochen. Lieber Jochen, was beschäftigt dich besonders und wo stehen denn die aktuellen RKI-Zahlen? Gibt es Entwarnung?
Entwarnung kann man noch nicht sagen. Die aktuellen Neuinfektionszahlen betragen 22.046. Im Vergleich zum Donnerstag der vergangenen Woche sind es 222 Neuinfektionen weniger. Auf jeden Fall bestätigt sich im Moment so das gewisse Plateau. Was die im Zusammenhang mit Covid-19-Verstorbenen betrifft, ist die Anzahl von gestern 479. Das zeigt, wir nähern uns doch relativ konstant der 500er-Grenze. Was ist bei uns an der Universitätsmedizin Essen los? Wir versorgen momentan 110 stationäre Covid-19-Patienten, wieder ein bisschen weniger. Aber die Zahl der Intensivpatienten mit 40 ist gleich geblieben. Das liegt natürlich auch daran, dass die länger bei uns im Klinikum liegen. Wir haben aber gestern, das ist mal was Positives, erstmals seit dem 16. November einen Tag gehabt, an dem nicht mindestens eine Patientin, ein Patient im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben ist. Bezogen auf alle Todesfälle an der Essener Universitätsmedizin, nur um einmal den Monat November herauszusuchen, verstarben bei uns 36% aller Todesfälle an Covid-19. Und das zeigt, welch hohe Größe das doch ist. Auch in diesem Zusammenhang verstehe ich nun die gestrige Entscheidung der Politik, dass der Teil-Lockdown, wie wir ihn jetzt seit November kennen, bis zum 10. Januar 2021 verlängert wird.
Dein Ton ist manchmal so ein bisschen wackelig. Ich weiß nicht, ob du das noch mal ein bisschen arrangieren kannst. Wird so die Anzahl von Neuinfektionen und Toten durch den neuen Lockdown, durch die Verlängerung bis Mitte Januar relevant gesenkt werden?
Mit dem Ton, das versuche ich. Ich bewege mich hier nicht und wer weiß, was hier für Störungen gerade wieder sind. Natürlich, wir hoffen das. Aber letztendlich ist es natürlich irgendwie auch wie ein Blick in die Glaskugel. Das muss man ehrlich sagen. Wie effektiv ist ein solcher Teil-Lockdown? Das ist die Frage. Denn für mich steht fest, dass ein wesentlicher Faktor des asiatischen Erfolges diese Absolutheit in deren Shutdowns war, mit allen Konsequenzen, zu denen wir uns auch aus unserem gesellschaftspolitischen Verständnis ja vielfach gar nicht zu bekennen würden. Und dann haben die in Asien natürlich noch diese digital unterstützten Überwachungsmaßnahmen mit all den daraus resultierenden Einschränkungen.
Gut, Asien ist ein bisschen weit weg. Wie siehst du denn Deutschland im europäischen Vergleich?
Ja, ich glaube, dass man das tatsächlich auch erst in einigen Monaten beurteilen kann, wobei die Vergleichbarkeit der einzelnen EU-Länder wahrscheinlich schon schwierig ist. Und welchen Stellenwert Covid-19 dabei aber jetzt schon in der EU hat, das hat gestern eine Meldung gezeigt, die eben sagte, dass in den EU-Ländern alle 17 Sekunden ein Mensch im Zusammenhang mit Covid-19 verstirbt. Das ist ja doch eine beunruhigende Größe. Und ich glaube einfach, bei allen Vergleichen wird es zum Schluss wichtig sein, was wird Europa aus dieser Pandemie lernen? Auch dahingehend, was kann man vielleicht stärker gemeinsam machen? Was ist mit gemeinsamen Lockdowns? Und ich glaube, das sind all die Fragen, die uns noch in einiger Zeit intensiv befassen werden. Aber lieber Jens, bevor ich jetzt zu unserem heutigen Gast, Frau Regina Rummel, komme, Das Institut für Demoskopie Allensbach hat die Generation Mitte-Studie veröffentlicht. Die Meinungsforscher haben im Auftrag des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft etwa 1000 repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger zwischen 30 und 59 Jahren befragt. Und was ist bei dieser Studie rausgekommen?
Tja, die Ergebnisse sollen die Stimmung von Menschen spiegeln, die mitten im Leben stehen. Und natürlich, das Pandemiejahr 2020 hat zweifellos Narben hinterlassen. Diagnose: Es gibt einen schweren Blues oder anders ausgedrückt eine leichte Depression, würde ich sagen. Bin aber kein Fachmann, ich bin Wirtschaftsfachmann. Es gibt kaum Optimismus für 2021. 48% geht es inzwischen deutlich schlechter als vor der Krise. Mehr als ein Viertel der Befragten hat bereits Einkommenseinbußen hinnehmen müssen. Und ganz wichtig, 23% haben Angst, arbeitslos zu werden. Also Skepsis auch bezüglich der deutschen Wirtschaft. Mehr als ein Drittel glaubt, dass Deutschland im internationalen Wettbewerb ökonomisch eher zurückfallen wird. Und trotz der zuletzt guten Nachrichten von mehreren Impfstoffentwicklern, mit einer Rückkehr zur Normalität in den nächsten Monaten rechnen die wenigsten. Die große Mehrheit richtet sich darauf ein, dass die Krise noch erheblich länger gehen wird. Ja, und es gibt da Positives gibt es nicht wirklich auch zu vermelden. Wir sind also aus wirtschaftlicher Sicht, würde ich sagen, in der Krise angekommen. Viele Menschen sind geschockt und verarbeiten das gerade. Es gibt bei Unternehmen erste Reaktionen, nachdem man sozusagen gemerkt hat, so geht es nicht weiter. Ich weiß nicht genau, wo es hingeht, dass man da sagt, man geht ein bisschen mehr kreativer an. Wir haben das alle mitbekommen, dass es dann bei den Gaststätten dann Außerhausverkäufe mehr und mehr gibt und so weiter. Und die Menschen sind bisher so Gewohnheitstiere gewesen und viele stellen sich jetzt darauf ein und entdecken, und das finde ich ganz spannend, die Digitalisierung auch für sich. Und ich persönlich glaube, dass es im Frühjahr wieder aufwärts geht. Und das glauben auch die Finanzmärkte. Die gucken ja immer ein bisschen nach vorne, mehrere Monate nach vorne. Und wenn man so auf die Börse schaut, da ist schon so ein leichter Optimismus da, dass es wieder bergauf geht. Und eins ist, glaube ich, ganz sicher, wir haben einen gigantischen Nachholbedarf, und zwar an allem. Aktuell müssen wir aber noch durch den schweren Winter, und das gilt natürlich besonders für Menschen, die schon ohne Pandemie unvorstellbar viel zu ertragen haben, wie zum Beispiel Krebskranke und deren Angehörige. Und um diese Menschen kümmert sich unser heutiger Gast. Und nochmals herzlich willkommen, Frau Regina Rummel. Wofür steht denn eigentlich die Stiftung Phoenix? Viele kennen sie nicht.
Die Stiftung Phoenix ist in Hamburg und widmet ihre gemeinnützige Arbeit seit nunmehr über 30 Jahren Familien, in denen ein Familienmitglied an Krebs erkrankt ist. Das führt oft zu tiefgreifenden psychosozialen Belastungen für jedes Familienmitglied. Und da versuchen wir, hilfreich zu sein mit Einzelgesprächen, Paargesprächen, Elterngesprächen, Familiengesprächen, kunsttherapeutischen Angeboten, musikalischen Angeboten und so weiter. Und dank der Spendenfinanzierung, wir sind zu 100% spendenfinanziert, haben wir das Glück, dass wir so ein Angebot machen können, was ja zum Beispiel von den Krankenkassen überhaupt nicht bezahlt werden würde. Und durch die Spendenfinanzierung können wir es für unsere Klienten kostenfrei anbieten.
Und wie viele Menschen sind denn in der Betreuung gerade bei Ihnen, damit man eine Vorstellung hat?
Das sind immer so ungefähr 70 Beratungsstunden in der Woche und 2000, glaube ich, im Jahr.
Das sind also 70 Familien, die Sie, kann man das so sagen, die Sie in der Woche betreuen?
Ja, das kommt drauf an, in welchen Settings, ne? Wir lernen immer gerne erst die ganze Familie kennen, das ganze System und die Dynamik. Die Kinder sagen uns da oft sehr, sehr viel direkt und indirekt. Und dann wird geguckt mit der Familie und besonders den Eltern gemeinsam, welche Settings machen Sinn. Ne, gibt es also ein paar Gespräche sinnvoll oder Elterngeschichten, ganze Familie? Und deswegen würde ich eher sagen Termine.
Frau Rummel, wie hat sich jetzt Ihre Arbeit verändert während dieser Covid-Pandemie?
Ja, das ist einmal, was eben schon angesprochen wurde, die Digitalisierung. Wir betrachten uns so als wachsende Organisation, die wandlungsfähig ist und haben zum Glück mit zeitlich sehr günstiger IT-Umstellung, das ging innerhalb von 2 Wochen oder so, geschafft, von jetzt auf gleich Videoberatung anbieten zu können. Das war natürlich, das ist ein ganz großes Glück für uns und unsere Arbeit. Und dann auch schön von den Klienten zu hören, jetzt mit Corona bricht alles weg und Phoenix ist weiterhin für uns da.
Super. Was ich mir aber schwer vorstelle ist, und gerade in dem Bereich, da muss man doch Nähe aufbauen, da muss man die Menschen vielleicht mal in den Arm nehmen oder so, weil da sind wir doch in absoluten Grenzsituationen, wo auch dann sicherlich auch viele Tränen vergossen sind. Wie kann man denn das über Videokommunikation hinbekommen? Und geht das überhaupt?
Das mussten wir natürlich auch lernen und sind immer noch dabei, das weiter zu lernen. Ich für mich habe die Erfahrung gemacht, ich hätte niemals gedacht, dass das so ein wirksames Medium ist. Also ich selber bin immer ein ganz großer Freund von Präsenzveranstaltungen. Aber das ist ja nun mal eingeschränkt und zeitweise gar nicht möglich. Aber das Video so ein wirksames Medium ist und von Tag zu Tag auch mehr wird, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Man kann es halt nicht vergleichen. Es ist einfach etwas ganz anderes und auch die Klienten melden es zurück, dass sie dann sagen, dass das über Video geht. Sie haben recht, auch diese Nähe-Distanz-Problematik, aber das hat man natürlich auch in Präsenzterminen, wenn man mit Maske arbeiten muss. Das ist auch ganz was anderes. Und mit Video sehe ich dann die Gesichter und die Klienten sehen meine Reaktion. Wie gesagt, ich glaube, man kann das nicht vergleichen. Es ist was anderes und ein hochwirksames Instrument, was wir auch weiterhin beibehalten werden, auch ohne Corona erreichen. Das hatte man vorher, also ich jedenfalls, nicht so extrem auf dem Schirm. Man erreicht Menschen zu Hause, die jetzt gerade eine schwere Behandlung machen und das Haus nicht verlassen können oder nicht möchten. Ich habe vorher häufiger Besuche und so Familiengespräche im Hospiz gemacht, was immer sehr aufwendig ist, aber das kann man auch über Video machen. Und je mehr Erfahrung wir damit sammeln und je sicherer wir da werden, desto größer wird das Spektrum auch, was wir über Video abdecken können.
Können Sie mal so schildern, wie so ein klassisches Gespräch dann aussieht per Video? Was können Sie da tun und worum dreht es sich in diesem Gespräch häufig?
Das geht von bis, was ich sehr interessant finde. Wir haben ja den systemischen Ansatz und da arbeiten wir ja in größeren Settings häufig in Co, das heißt gerne ein Mann, eine Frau. Und selbst das haben wir hinbekommen über Video mit Eltern und 3 Kindern war jetzt die größte Gruppe. Das fängt dann meistens an mit Einwählen, manchmal funktioniert es nicht hundertprozentig oder der Ton ist noch stumm geschaltet. Das ist dann auch manchmal so ein ganz netter Einstieg. Wir nehmen das dann einfach, so ist die systemische Arbeit ne? Wir nehmen das dann, wie es kommt und was die Familie bringt. Ein Vorteil, der ist zum Beispiel, wenn Elterngespräch ist oder ein Paargespräch, da kann und dann die Fahrzeit wegfallen, dann mache ich den Termin abends um 19 Uhr, die Kinder schlafen. Und die Eltern haben ganz andere Möglichkeiten, auch Zusammentermine wahrzunehmen, was sonst schwieriger wäre. Und Sie fragten jetzt, wie das geht. Also neulich zum Beispiel in dieser Co-Konstellation, da waren 3 kleine Kinder dabei. Das kleinste war erst 3. Und da habe ich dann angefangen für die Kinder, wenn ihr jetzt einen Zauberstab hättet und könntet eure Familie für eine halbe Stunde in Tiere verwandeln. Ganz klassische Methode. Ja, und dann machen die das alle. Ne? Ein Kind fängt an und macht die Manege voll mit Hasen, Schweinchen, Igel und was weiß ich. Und da kann man dann auch sehr schön die Interaktion in der Familie sehen. Die Kinder haben da Spaß dran. Und wenn jetzt so kleine Kinder dabei sind, dann war die Oma im Zimmer nebenan und dann haben wir die Kinder entlassen Und dann haben wir mit den Eltern weitergearbeitet. Ne? Also, wenn ein Kind ist ja häufig, wenn Stress in der Familie ist, ob jetzt Krankheit oder durch was anderes bedingt, dass es auffälliges Verhalten zeigt, mit einer positiven inneren Motivation, egal was es da anstellt. Und darüber dann mit den Eltern dann zu sprechen und gucken, welche Fragen haben sie dazu. Und es gibt ja auch wenn die Kinder schon älter wären, auch Dinge, die nicht für Kinderohren sind, wo die Kinder dann rausgehen können.
Frau Rumme, ich finde das großartig, wie Sie das schildern, auch wie Sie diesen Shift geschafft haben zu der Videoberatung. Das zeigt ja diese Wandlungsfähigkeit. Und ich glaube, wir müssen da auch wirklich ganz offen mit umgehen. Ist jetzt ein anderes Beispiel, aber vom WDR, da gab es ja, ich glaube, es gibt ja auch inzwischen wieder den Domian, der auch seine Telefonsprechstunde gemacht hatte. Das waren ja teilweise sehr, sehr emotionale Gespräche auch. Und ich glaube, dass man eine Nähe aufbauen kann. Sie hatten aber initial gesagt, das war so ein bisschen für mich Alarmglocke, Sie sind 100% spendenfinanziert quasi. Wie hat sich das entwickelt?
Ja, auch da müssen wir kreativ sein. Es gibt natürlich Unternehmen, die selber in der Krise sind und uns nicht so unterstützen können, wie sie vielleicht möchten. Dafür gibt es aber anderes. Wir müssen da, wie gesagt, im Moment sehr kreativ und ausdauernd natürlich auch sein. Und das sind wir auch. Wir leben und arbeiten so, dass wir sagen, Krise als Chance. Es wird alles auf den Prüfstein gestellt im Moment. Und das hat ja auch wirklich seine Vorteile. Mhm. Ne? Wie zum Beispiel die Lücken, die wir jetzt durch Video schließen, die wir vorher, oder ich zumindest gar nicht so extrem gesehen haben, ne? Das ging dann nicht oder wurde irgendwie möglich gemacht durch aufsuchende Termine, und jetzt mit Video und so muss es halt auf allen Ebenen sich verhalten, ne? Und was Sie sagten, Nähe aufbauen, da sind wir auch kreativ, und das macht auch Spaß. Also wir Systemiker arbeiten häufig mit einem Familienbrett. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Da stellt man so, wie so mit ärger dich nicht Figuren in Beziehung, je nachdem, wie weit man das Ganze dann so tiefen möchte. Auch das geht mit Video. Die Klientin hat ihr iPad umgedreht. Und also das sind auch sehr schöne Nebeneffekte, die wir auch außerhalb von Corona weiter nutzen werden. Und es ist halt Krise als Chance, und ich meine jetzt nicht rosa-rote Brille, aber muss halt auf den Prüfstein stellen, anders gucken, neu gucken und ein bisschen wandlungsfähig sich zeigen, und ich glaube, das tun wir.
Ich finde das ganz, ganz toll, wie Sie das machen, und das gibt so vielen Leuten den Halt, und deswegen, ich kann nur immer sagen, Hut ab, das ist eine essentielle Säule in der ganzen Behandlung, jetzt nicht nur für Krebspatienten, aber solche Persönlichkeiten wie Sie, das beeindruckt mich wirklich sehr.
Vielen Dank.
Wir haben ja jetzt bald Weihnachten. Wenn Sie einen Wunsch frei haben, welcher wäre es?
Frieden und Gesundheit in der Welt. Das sind jetzt anderthalb, aber vielleicht geht es ja.
Die nehmen wir beide mit. 19 Minuten sind leider schon wieder vorbei. Vielen, vielen Dank, Frau Sabine Rummel. Alle Sendungen können wieder auf watz.de verfolgt werden, waz.de und dub-magazin.de. Und morgen sprechen wir über App auf Rezept, Gesundheit neu denken. Und unser Gast ist Gesundheitsökonom Professor David Matusewitsch. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie, und bleiben Sie gesund. Und tschüss nach Hamburg und tschüss nach Essen.
Vielen Dank.
Das war 19 die DUB-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.